Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Nicola ist zurück aus New York.
Ja, hallo, da bin ich wieder und freue mich auf eine ganz besondere Folge heute. Das sage ich immer, wenn wir einen Gast haben, aber es ist für uns immer aber auch was Besonderes, wenn jemand hier ist.
Ja, und heute ist bei uns eine gute Freundin und Bekannte von uns, Vreni Frost. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sitzen darf.
Vreni ist heute bei uns zu Gast, weil sie ein Buch geschrieben hat zum Thema Putzen. Das Buch heißt Glanz und Gloria, der Universalreiniger für ein besseres Leben, erschienen bei Bastei Lübbe. Wir waren ziemlich überrascht, als wir gehört haben, dass du ein Buch zum Thema Putzen geschrieben hast.
Genau, weil eigentlich kennt man dich aus anderen Kontexten. Wir wollen schon mal von vorwegnehmen, es ist nicht per se sozusagen nur, es ist kein Putzratgeber an sich. Es geht schon noch um andere Dinge, aber eigentlich kennen wir dich aus anderen Kontexten. Vielleicht willst du selber einfach mal kurz für die wenigen Menschen, die nicht genau wissen, wer Vreni Frost ist, dich kurz vorstellen.
Sehr, sehr gerne. Ich bin Vreni Frost. Ich habe vor über 10 Jahren einen der ersten deutschen Modeblogs gegründet. Never Ever Me heißt der. Und angefangen, wie gesagt, habe ich als Modeblog und habe aber vor einigen Jahren schon gemerkt, dass mir das Thema Mode nicht mehr ausreicht. Und deswegen ist es mehr so eine Gesellschaftswebsite geworden. Es ging dann um Empowerment, um Gesundheit, aber auch noch um Stil und um Lifestyle. Also auch um die seichten Seiten des Lebens, die ich nach wie vor sehr schätze. Ich lasse mich auch gern inspirieren. Aber Mode allein hat mir nicht mehr gereicht. Und da habe ich jetzt die letzten Jahre mit einem kleinen Team gearbeitet, habe aber vor 1,5 Jahren schon festgestellt, dass ich mit dem Bloggen nicht mehr so ganz glücklich war und habe das sehr viel mit mir alleine ausgemacht. Also das habt ihr alle auch gar nicht so mitbekommen, aber ich habe mich letztes Jahr von meinem kompletten Team getrennt. Im September waren dann quasi alle weg. Wir lieben uns nach wie vor sehr, aber auch die haben gemerkt, dass ich meine Distanz brauche zu dem ganzen Bloggen und Influencer-Dasein. Auch dieses Influencer-Dasein hat mich ganz schön mitgenommen. Also ich wurde ja irgendwann als Influencer bezeichnet, ob ich das möchte oder nicht. Und ich wollte eigentlich nicht, weil 80% der Inhalte, die ich geschrieben habe, waren redaktionell. Und dann auf einmal so als Litfaßsäule abgestempelt zu werden, das hat mir sehr zugesetzt.
Genau, also dadurch sind wahrscheinlich bestimmt auch viele auch auf dich aufmerksam geworden, weil du halt auch ganz schön viel Stress hattest rund um Werbekennzeichnungen auf Instagram.
Genau.
Und damit auch dann ganz viel in der Öffentlichkeit
warst
mit dem Thema. Fake-Follower.
Also du hast ja auch dieses Thema erstmal bekannt gemacht, dass sich Leute auf Instagram auch Follower gekauft haben.
Oder Bots benutzen.
Und Bots benutzen und also sozusagen hinter die Kulissen von diesem ganzen System Instagram so ein bisschen geblickt. Und deswegen auch die Überraschung, dass das Buch zum Thema Putzen oder
Reinigung
im weiteren Sinne noch ist, weil wir gedacht haben, dass vielleicht da zu dem Thema noch was kommt. Aber das Thema Reinigung ist auch sehr interessant.
Ja, weil
Das hängt ja auch alles miteinander zusammen.
Richtig, weil ich ja tatsächlich auch mein Leben gerade wieder so ein bisschen umkrempel, weil ich mich ja von diesem ganzen Influencer-Dasein distanziere. Ich sag zurzeit eigentlich alle Kooperationen ab. Jetzt zum Buchlaunch bin ich mal wieder ein paar Kooperationen eingegangen mit älteren Partnern, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Aber ich sag eigentlich täglich 3 Kooperationen ab, weil ich mein Geld nicht mehr über Werbung verdienen möchte, sondern eben, ich habe mich ja zur Sprecherin ausbilden lassen, Synchron und Hörspiel und Hörbuch und durfte jetzt dieses Buch schreiben und starte jetzt auch meinen eigenen Podcast, der kommt jetzt auch bald raus.
Ah, da sind wir natürlich sehr gespannt. Ja.
Aber ganz kurz nochmal, ich weiß, wir haben schon auch in der Folge mit Nena genug über Instagram geredet, aber weil du gerade sagst, du sagst jeden Tag mehrere Kooperationen ab, gerade wenn man selbstständig ist, wie schwer ist das?
Es ist also sehr schwer.
Wie hart ist das, so Geld aktiv abzulehnen sozusagen?
Das ist wirklich hart. Ich hatte Mitte letzten Jahres eine persönliche relativ harte Phase, wo ich auch gesagt habe, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock auf irgendwas, was mit Instagram zu tun hat. Und da habe ich mir dann auch meine Auszeit genommen und da habe ich dann auch wirklich Kooperationen abgesagt, für die ich 6.000 Euro bekommen hätte. Weil ich einfach an dem Punkt gesagt habe, ich war so anti, dass ich gesagt habe, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Und selbst wenn ich jetzt höher poker und dann quasi eine Art, ich mache jetzt Anführungszeichen, Schmerzensgeld bekomme, habe ich da keine Lust drauf. Und dann habe ich mich davon distanziert und habe mich ja neu aufgestellt. Und natürlich ist es ein sehr lukrativer Job, den ich da gerade aufgebe. Aber ich bin immer der Ansicht, dass es ja auch andere Wege gibt, auch gutes Geld zu verdienen. Und da glaube ich auch weiter dran.
Das macht ja auch umso authentischer, muss man sagen, deine Botschaft aus dem Buch, wo es ja wirklich tatsächlich um...
Ja, wir haben es jetzt schon mehrfach so angeteasert.
Um Reinigen,
immer wieder ums Thema Reinigen.
Nein, also wir können ja mal... willst du selber mal erzählen, worum es geht? Weil wir immer sagen, es geht um Reinigung und Putzen. Man kann sich vielleicht wirklich nicht so konkret vorstellen.
Ich sag das auch immer mit dem Putzen, weil das, kann ich noch später was dazu sagen, aber für mich ist dieses Thema Putzen so mit Stress verbunden. Deswegen habe ich dieses Buch natürlich auch sofort irgendwie verschlungen und gedacht, was schreibt sie, was ist da los? Also ich war da persönlich so angesprochen von, aber jetzt sag doch noch mal kurz, was da noch drin steht. Nicht nur Putztipps nämlich. Auch sehr gute Putztipps, aber auch noch mehr.
Das freut mich. Die Putztipps habe ich ja tatsächlich auch für mich selber recherchiert. Ja. Weil ich gebe ja auch im Kapitel 1 oder im Vorwort schon zu, dass ich überhaupt gar keine Putzfee bin. Aber was ich ganz gut gemacht habe über die letzten 10 Jahre, ist an mir selber zu arbeiten, also mich selbst zu reinigen von falschen Freundschaften, von falschen Ansichten, von allem, was Negatives in mein Leben bringt. Und da bin ich sehr gut drin. Beim Thema Putzen war ich noch nicht so ganz gut. Und als ich das Buch angefangen habe, ich wollte eigentlich erst ein Buch schreiben zum Thema positive Kommunikation. Und das ging mir dann aber nicht weit genug. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich denn machen und wie kann ich denn selber eigentlich auch noch was lernen? Und dann bin ich so durchs Haus gegangen und habe überlegt, durch meine Wohnung gegangen und habe überlegt, für was stehe ich eigentlich und was könnte spannend sein? Und dann habe ich jedes Zimmer mit einer Metaebene belegt. Also die Küche steht für Gesundheit, das Bad steht für Selbstakzeptanz, das Wohnzimmer für Gesellschaft, das Schlafzimmer für Ruhe und Erholung und das Homeoffice oder viele haben ja gar kein Homeoffice, aber vielleicht so einen kleinen Arbeitsplatz zu Hause, der steht dann für die persönliche Entwicklung. Und dann bin ich hergegangen und habe quasi immer in einem ersten Teil des Kapitels geschrieben, zum Beispiel zum Thema persönliche Entwicklung, was mache ich, wenn ich prokrastiniere? Was mache ich, wenn mir das Selbstvertrauen im Job fehlt? Oder im Bereich Küche habe ich das erste Mal geschrieben, das habe ich auf Instagram zum Beispiel noch nie erwähnt, weil ich immer fand, das ist nicht der richtige Ort für so ein Thema. Da habe ich das erste Mal über meine Essstörung gesprochen, die ich früher hatte. Und habe dann auch, ich mache jedes Jahr ein Basenfasten und habe darüber geschrieben, also über Ernährung. Und habe mich so entlang gehangelt an vielen Themen, die mich persönlich betreffen, durch die ich mich auch durchgearbeitet habe, auch sehr erfolgreich durchgearbeitet habe. Und dann im zweiten Teil kommt dann auch wirklich, wie mache ich eigentlich den Raum richtig sauber? Aber das Ganze nur mit nachhaltigen Putzmitteln. Am Schluss gibt es dann noch Rezepte.
Ja, wie man sich seine eigenen Putzmittel herstellt.
Das ist übrigens total easy.
Da hat Julia vorhin schon gesagt, ich kann mir doch nicht meine eigenen Putzmittel machen.
Das ist im Prinzip, also mein bester Freund ist wirklich Essigessenz und Wasser.
Ja.
Zack, alles, fast alles kannst du damit sauber machen.
Ich liebe halt so diese ganz schlimmen, so Silit Bang oder was auch immer, ne? Die du nur so hinsprühst und dann putzen die so fast von selber, weil sie halt so scharf und giftig und schlecht sind, dass sie einfach so von selbst alles auflösen.
Dazu gibt es ja auch ein Kapitel, Schluss mit Chemiekeulen, wo ich auch mal beleuchte, erstens, warum das so schädlich ist und was da alles in unser Abwasser gelangt und warum die Werbung uns auch immer versucht weiszumachen, dass man für alles ein extra Mittelchen braucht. Und das ist Quatsch. Aber natürlich habe ich früher auch immer die harten Klopper gekauft.
Kannst du uns denn mal ganz konkret ein bisschen erzählen, interessiert mich persönlich sehr, wie deine Putzroutine in der Woche aussieht. Bevor wir jetzt nochmal zu den persönlicheren Themen kommen. Du hast ja auch am Anfang geschrieben in deinem Buch, dass du eine Putzfrau hattest. Gibt es die Putzfrau noch?
Ja, die gibt es noch.
Ja.
Die gibt es auf jeden Fall noch. Die kommt alle 2 Wochen. Und ich liebe sie heiß und innig, weil sie mir einfach eine Grundordnung reinbringt. Und weil sie mir unglaublich viel Zeit abnimmt. Für mich ist nämlich tatsächlich jemand, der mir beim Putzen hilft, der hilft mir, Zeit zu sparen. Aber nichtsdestotrotz nutze ich die Zeit zum Saubermachen schon auch, um mich so ein bisschen zurückzuziehen von Social Media, von E-Mails, von Anrufen, weil ich dann mache ich mir die Hände schmutzig und mache irgendwie so die Räume sauber und habe in dem Moment nichts anderes im Kopf. Und das war für mich total wichtig, weil ich jemand bin, der kaum stillsitzen kann und der ganz, ganz schlecht darin ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das muss ich wirklich noch lernen. Und da versuche ich immer neue Wege zu finden. Also meine Putzroutine.
Also manche Leute sagen ja zum Beispiel, wenn sie morgens aufstehen, dann machen sie als erstes das Bett, dann hat man schon was geschafft und haben vielleicht so 1, 2, 3 kleine Sachen, die sie morgens schon wegschaffen. Und andere Leute, so wie ich, machen einfach
nichts.
Und erst, wenn ein riesiges Chaos entstanden ist und vielleicht Besuch ansteht, dann wird mal das angegangen,
dieser riesige Berg. Bei mir ist es aber genauso. Ich habe seit kurzem eine Putzfrau, die kommt auch alle 2 Wochen. Und ich mache zwischendrin aber einfach nichts.
Und dann räumst du alle 2 Wochen vor ihr her.
Ja, genau. Also ich räume dann alles. Es liegt bei mir auch wirklich, das Bad liegt voller Klamotten, mein Schlafzimmer liegt voller Klamotten, der Tisch ist voller Sachen. Genau, und das ist dann immer so. Und früher war es halt so, das war dann halt 6 Wochen oder so, bis ich dann mal dachte, oh Gott,
ja,
das ist jetzt so schmutzig, ich muss jetzt wirklich was machen. Und jetzt kommt sie halt alle 2 Wochen und dann räume ich eben die Sachen alle irgendwo hin, damit sie dann putzen kann.
Ja, das verstehe ich
total.
Das
ist meine Routine.
Das war bei mir genauso Routine. Und manchmal, wenn ich eine sehr stressige Zeit habe und viel am Reisen bin, ist das auch immer noch so. Aber ich bin ja kein Freund von Routine. Also Routine finde ich furchtbar langweilig. Und deswegen mache ich habe so eine To-Do-Liste. Die kann man sich entweder im Handy machen, es gibt ja die Notizen, wo man das machen kann, oder man schreibt sich einen Zettel und hängt den an den Kühlschrank. Und da schreibe ich Kleinigkeiten auf, die erledigt werden müssen. Genauso wie sowas, Wäscheständer abhängen, den Fressplatz von Willi und Flip von meinen 2 Katern sauber machen, oder im Wohnzimmer die ganzen Papiere, die ich auf die Couch schmeiße, Briefe und so, alle mal wegsortieren. Und dann nehme ich mir am Tag eine Sache vor, und zwar wirklich nur eine. Mhm. Und wenn ich Bock habe, dann mache ich 2, aber eine mache ich davon. Und dann sind es nur so Mini-Aufgaben, die du erledigen musst und nicht dieser Riesenberg, dass du denkst, oh Gott, ich schaffe das niemals.
Ja, du störst dich dann. Ja. Sorry, weil das ist dann sonst immer ein Tag gewesen. Klar. Ich habe dann einen Tag lang geputzt und aufgeräumt, war dann völlig fertig, dann war zwar alles sauber, und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich es erstmal wieder wochenlang nicht machen. Aber das ist halt auch nicht die
Und dann macht es auch keinen Spaß, weil dann hast du auch nie mal das Gefühl von, es ist gar nicht so schlimm, mal kurz was sauber zu machen.
Es ist immer richtig schlimm gewesen.
Ja, genau. Ja. Und wenn du immer nur so kleine Etappen machst, dir so 1-2 Sachen, und wenn es Blumengießen ist, dann hast du halt was Kleines schon erledigt.
Und dich stört es dann auch nicht, wenn du quasi die Liste hast und dann machst du 1 oder 2 Sachen davon und der Rest ist aber noch da. Also du weißt, den Rest müsstest du eigentlich noch machen.
Nee, das stört mich nicht. Wenn es zu viel wird und ich wirklich durch meine Klamottenberge navigieren muss, dann belastet mich das natürlich. Ich schreibe ja immer von dem ominösen Zimmer hinten links, wo ich alles hineingeschmissen habe,
notiert,
was in der Wohnung so rumliegt. Und an diesem Zimmer, und das ist auch jetzt in der Wohnung so, sobald es die Wohnung sehr unordentlich wird, merke ich, dass in mir drin irgendwas nicht stimmt. Sobald ich es nicht mehr schaffe, wenigstens eine Grundordnung zu halten, dann merke ich, dass ich in mir drin nicht in Balance bin, dass ich mich vor irgendwas drücke, dass mir irgendwas auf der Seele liegt. Und deswegen spiegelt meine Wohnung immer ganz gut meinen Seelenzustand wider. Aber ich kann sehr gut mit Unordnung leben, da habe ich überhaupt gar kein Problem. Es darf nur nicht zu viel werden.
Okay, ja, das hat mich jetzt nämlich nach der Lektüre nochmal interessiert, weil also wir leben ja irgendwie in so einer Zeit, wo man ständig mit Marie Kondo und all diesen Aufräummethoden konfrontiert ist und man hat so das Gefühl, man hat sein Leben nur im Griff, wenn man alles immer perfekt verstaut hat. Wenn jede einzelne Stecknadel in der dafür vorgesehenen kleinen Box in einer Schublade liegt und alle Strumpfhosen gerollt in einer Schublade sind und man alle Klamotten aussortiert hat, die man gerade im Moment nicht anzieht.
Ich hoffe sehr, dass dir mein Buch nicht vermittelt, dass du perfekt sein musst.
Nein.
Das ist nämlich überhaupt nicht die Message, die ich überbringen will.
Aber ich muss schon sagen, dass ich beim ein oder anderen konkreteren Putztipp gedacht habe, ach du lieber Gott, das muss ich ja wohl auch mal machen. Also so war es schon.
Ja, wobei das ja nichts Schlechtes ist. Also wenn du denkst, so, ach cool, so, das könnte ich auch mal machen.
Ich hatte das Buch auch bislang noch nicht in der ausgedruckten Form, sondern nur auf dem Handy. Und ich muss es mir jetzt unbedingt nochmal irgendwie ausgedruckt organisieren, weil, also als normales Buch halt, weil ich schon gedacht habe, es ist ganz hilfreich. Ich wohne ja auch in einer WG. Es ist schon auch für alle Bewohner dieser WG ganz, ganz gut, da vielleicht hin und wieder mal einen Blick reinzuwerfen.
Vor allem das Kapitel zum Thema Wäsche waschen fand ich zum Beispiel für mich total hilfreich, wobei ich ja Wäsche waschen auf dem Blog auch schon öfter hatte. Also dieses Kapitel konnte ich ganz viel vom Blog schon übernehmen, weil ich da viel über Wäsche waschen geschrieben habe. Und ich war ja so ein Waschtrottel früher. Und mittlerweile könnte ich dir mit so fast allem eigentlich so ein bisschen helfen, wie du die Wäsche waschen kannst. Also ich habe selber unglaublich viel gelernt, als ich für das Buch recherchiert habe.
Also es war schon so, dass du dann auch quasi mit dieser Idee, Thema Reinigung, Körper, Geist und Wohnung, rangegangen bist und dann aber nicht die perfekte Hausfrau quasi warst, die jetzt hier wie die Superhausfrau aus dem Fernsehen alle
nicht.
Tipps parat hat, sondern das hast du dann so miteinander verbunden und nochmal selber recherchiert.
Richtig. Okay. Genau, die Putztipps musste ich mir ja auch selber recherchieren. Ich schreibe, glaube ich, irgendwann im ersten Kapitel, dass es nicht nur ein Ratgeber für euch Leser ist, sondern auch für mich selber.
Ja.
Weil ich tatsächlich sehr viel recherchiert habe, gerade an diese Putztipps. Ja.
Genau, Julia, du hast jetzt auch gerade schon Marie Kondo erwähnt, mit der wir wirklich dauern, weil auch auf iconist.de so die Texte zu Marie Kondo funktionieren immer super. Und da haben Julia und ich auch gerade eben schon drüber gesprochen, dass uns das halt ganz oft das Gefühl gibt, das müssen wir auch noch machen. Und dass ich mir halt auch immer so denke, ich mach so viel und muss irgendwie immer an so vieles denken und so viele Sachen parallel machen. Und muss ich dann jetzt auch noch ordentlich und sauber, also sauber im Sinne von, muss ich jetzt auch noch dauernd aufräumen und putzen? Wie gehen wir damit um, dass uns das nicht ein Gefühl von Unzulänglichkeit vermittelt, dass wir auch immer noch gefühlt, okay, da sind wir jetzt, dass man immer noch darauf hingewiesen wird, da ist man jetzt irgendwie vielleicht auch irgendwie nicht perfekt drin und, ne, weißt du, was ich meine?
Ja, es gibt ja in meinem Buch nicht umsonst das Kapitel, ich muss gar nichts, weil du musst gar nichts, wenn du mit deinem Leben so happy bist und sagst, ich fühle mich auch im Chaos wohl, dann musst du überhaupt gar nichts. Und ich finde es immer schlimm, dass man sich da so unter Druck setzen lässt, weil das kenne ich gar nicht. Ich kenne es überhaupt nicht, dass jetzt der Marie Kondo-Hype da ist und dass ich denke, ich müsste jetzt irgendwie meine Wohnung auf Vordermann bringen, weil man das eben so macht. Wenn, dann mache ich das, weil ich es irgendwie cool finde. Und lustigerweise ist mein Schrank schon vor diesem ganzen Hype nach Marie Kondo sortiert. Und ich wusste damals gar nicht, dass das ihr Prinzip ist, als ich das gemacht habe. Und ja, mein Schrank ist auch immer noch so sortiert. Und
wie bist du dann darauf gekommen, das so zu machen?
Ich habe eine Freundin, die hilft Frauen, vor allem Frauen, ihren neuen Stil zu finden, einen gewissen Stil. Und die räumt mit denen zusammen auch Kleiderschränke auf. Und die hat nach dem Kondo-Prinzip damals schon gearbeitet. Und dann kam die bei mir vorbei und hat mit mir meinen Schrank ausgemistet, weil ich mal sehen wollte, wie sie das macht. Und darüber habe ich auch einen Blogpost geschrieben. Und da habe ich zum ersten Mal den Namen Marie Kondo gehört, den ich aber sofort wieder vergessen habe, weil ich gedacht habe, ja gut, das wird halt irgendwer sein. Und sie hat das damals schon so gemacht. Und seitdem ist mein Schrank aufgeräumt. Der war vorher auch schon relativ aufgeräumt, aber
ja. Ist da bei dir viel weggekommen? Also waren viele Sachen, die keine Freude gesparkt haben?
Ich liebe alle meine Sachen. Also alle Sachen sparken Joy.
Ja.
Aber bei mir im Schrank, dadurch, dass ich ja so ein großer Modefan bin, ist auch immer ein großer Durchlauf. Also ich kaufe und verkaufe oder spende regelmäßig. Und deswegen, mir fällt es überhaupt nicht schwer, mich von Sachen zu trennen.
Wo verkaufst du und wo spendest du? Weil das ist immer mein großes Problem, dass ich Sachen aussortiere und dann sind die aber noch zu schön, um sie einfach wegzuwerfen.
Ja.
Und das will ich eh immer nicht so gerne. Aber ich habe so das Gefühl, so Frauenklamotten sind überhaupt nirgendwo mehr. Es gibt so viele davon und ich kriege das alles immer gar nicht los.
Es gibt Frauenhäuser, die freuen sich immer. Die freuen sich auch über neue Kosmetik, wo ich ja auch unglaublich viele Boxen voll hatte, als ich noch so viel zugeschickt bekommen habe. Das Gute ist, seitdem die Leute jetzt so ein bisschen merken, ich ziehe mich da raus, kriege ich auch viel weniger Pakete. Das ist ganz angenehm.
Influencer-Game.
Ja, genau. Und ich verkaufe viel mittlerweile über eBay Kleinanzeigen und über Mädchenflohmarkt.de. Und weißt du warum? Weil ich nämlich eine faule Sau bin und denen einfach, und die bezahlen sogar den Versand, da druckst du dir ein Versandlabel aus, schickst denen einen riesen Karton Klamotten, die fotografieren das, stellen das ein und verschicken es. Natürlich behalten die auch eine Provision, aber ich habe nichts mehr damit am Hut. Das Zeug ist weg, es wird für mich eingestellt und wird verkauft.
Ja, okay, sehr gut. Weil wir kämpfen ja immer mit Kleiderkreisel.
Ja,
da werden deswegen dann auch immer die neuesten Stories geteilt am Redaktionstisch, wer gerade wieder welchen Hassel mit Kleiderkreisel dran hat.
Da bin ich gar nicht. Aber ich mache meine Insta-Sales. Ich verkaufe relativ viel über Instagram. Das funktioniert ganz gut.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Was ist energetisches Heilputzen? Ich habe diesen Begriff in deinem Buch, der sprang mir so entgegen. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Aber bitte erklär es uns und unseren Hörerinnen nochmal.
Das ist so lustig, weil da echt ganz viele drauf aufspringen. Energetisches Heilputzen ist einfach nur ein Quatschbegriff, den ich erfunden habe, weil ich in Österreich war auf einer Reise. Und da wurde ich eingeladen zu einer energetischen Heilwanderung. Und ich dachte so, oh Gott, was für ein Esokram. Und der Wanderführer, das war so ein älterer Herr, total rüstig, unglaublich liebevoll und so gar nicht esoterisch. Und der hat mit uns nichts anderes gemacht, als mit uns spazieren zu gehen, uns dann an den Bach zu stellen, Dann hat er uns aufgefordert, wir sollen die Augen schließen. Dann hat er mit uns Atemübungen gemacht. Und der hat es eben geschafft, dass ich, die ja überhaupt nicht abschalten kann, innerhalb kürzester Zeit plötzlich ganz bei mir war, indem er nichts anderes gemacht hat, als mich zur Achtsamkeit zu bewegen. Und als ich dann das Buch geschrieben habe, kam ich dann irgendwann drauf so, geil, vielleicht sollte ich mir irgendwas patentieren lassen, so zum Thema energetisches Heilputzen.
Coach.
Ja,
als Coach arbeiten.
Und damit werde ich richtig reich. Und dann fand ich es aber so lustig, dass ich gedacht habe, geil, ich mache jetzt so ein Witzkapitel, also ich nehme mich da auch nicht ganz ernst in diesem Kapitel, zum Thema energetisches Heilputzen. Und, aber es ist eine gute Idee, Julia. Vielleicht sollte ich Coach werden.
Ich habe dir hier direkt noch eine Business-Idee mitgegeben.
Ja, das war ja sowas wie Waldbaden. Das ist dann, da haben dann ja auch alle Artikel drüber gemacht und es getestet und so weiter.
Genau. Ja.
Aber das heißt trotzdem, dass das Putzen für dich schon so eine gewisse heilende Kraft in Anführungszeichen hat, wie du schon eben angesprochen hast, dass du dich mal mit dir selber beschäftigst, beziehungsweise auch nicht mit dir selber beschäftigst, sondern halt mit was, vielleicht auch was man mit den Händen macht oder so, habe ich mir das dann so alles überlegt, was man am Putzen Schönes und Gutes finden könnte und was einem dann irgendwie auch Spaß machen kann.
Und du siehst halt einen Erfolg.
Ja, das habe ich mir auch irgendwo aufgenotiert, dass das wahrscheinlich das
Du siehst halt sofort einen Erfolg. Und das ist das Schöne daran.
Und dann, das heißt, wenn du jetzt putzt, dann geht es dir danach besser, dann fühlst du dich besser oft, oder?
Ich fühle mich schon währenddessen besser.
Ja?
Ja. Wenn ich wirklich dann anfange und mir die Zeit nehme, fühle ich mich währenddessen schon echt richtig gut. Besser als danach eigentlich.
Nee, weil ich hatte, skeptisch. Ich habe neulich wirklich, mich macht das Putzen manchmal richtig aggressiv, weil ich mich dann so in so eine Spirale reinsteigere, dass ich es irgendwie ungerecht finde. Dass
das wollte ich gerade sagen, du bist in der WG.
Ja, genau. Mhm. Das, ich habe ja schon tausendmal erzählt, dass ich mit meinem Bruder zusammen wohne, also kann ich jetzt, muss ich ja nicht sagen, Mitbewohner, dass der halt nichts gemacht hat, dass der unterwegs ist, dass ich jetzt am Sonntag alleine Sachen machen muss, dass mein Freund am Wochenende zu viel Zeit beansprucht, dass ich deswegen nicht sozusagen
putzen kann,
dass ich nur so ein kleines Zeitfenster habe, in dem ich wieder alles für den Haushalt erledigen muss. Ne? Also lauter so völlig irre Gedanken steigen dann so in mir hervor beim Putzen und aufräumen und so, dass das für mich super negativ dann behaftet ist und ich richtig so aggressiv werde. Und neulich saß halt dann zum Beispiel eben auch mein Freund im Wohnzimmer, hat irgendwas anderes gemacht. Ich habe was aufgeräumt in meinem Zimmer und im Bad und dann meinte er so schon, ja, ich habe schon gemerkt, Angry Housewife Julia war wieder unterwegs, weil ich dann überall mit dem Schrubber dran donner an die Türen und so und halt richtig schlechte Laune einfach kriege und einfach dann so mein komplettes Leben in Frage stelle am Ende von dieser Putzorgie.
Was total schade ist, aber ich verstehe es, weil sobald es natürlich nicht deine eigene Wohnung ist und du nicht selber bestimmst, ich mache jetzt heute hier sauber und da nicht, sondern da noch andere Leute involviert sind, da menschelt es halt dann immer.
Ja.
Und wenn dann einer mehr macht als der andere, dann verstehe ich schon, dass man das auch negativ sehen kann. Ich überlege jetzt gerade, was man... Wie das für dich entspannter wird.
Also bevor wir Scarlett hatten, Scarlett heißt meine Putzhilfe, ich liebe, dass sie Scarlett heißt, ich finde den Namen so schön, habe ich ja auch mit jemandem, also ich wohne ja auch mit jemandem zusammen. Und wir putzen
mit deinem Ehemann,
Nikola,
sprich es doch bitte einfach aus.
Und wir haben beide eigentlich nie geputzt, eben bis es dann irgendwann einfach zu schmutzig und unordentlich war. Und dann war es immer so, dass halt einer dann so alles... Manchmal habe ich ihm eine Liste geschrieben, was er machen soll. Und das hat er dann auch richtig gut gemacht. Dann war es auch richtig sauber. Oder ich habe es eben so gemacht, dass es dann richtig sauber war.
Aber du hast ja auch keinen Bock, ihm immer eine Liste zu schreiben.
Und dann waren wieder Wochen dazwischen. Das war eigentlich für mich ganz, das mit der Liste war so, dann wusste ich so, diese Sachen werden jetzt alle gemacht. Wenn ich nur so wage, wenn wir so gesagt hätten, ja, heute putzt du, dann weiß ich nicht, wo wir so Putzen definiert. Dann hätte er vielleicht so gewischt, aber nicht... Also so habe ich so alle Schritte. Aber du hast schon recht, das ist auch so ein bisschen Mental Load-Ding und so
genau,
wieder gewesen.
Genau, das ist Mental Load.
Ja, aber gleichzeitig hat er das dann auch immer so durchgestrichen. Und dann war es auch für mich so eine sichtbare Entlastung. Okay, es sind all diese Sachen passiert
ja.
Und ich weiß es auch.
Ja. Das Lustige bei uns zu Hause ist ja, ich wohne ja auch mit meinem Freund zusammen. Und der hat schon immer ordentlicher geputzt als ich. Und der ist auch kein... Putzmann, also der hat auch keinen Putzfimmel. Aber wenn ich früher mal so das Wohnzimmer gesaugt habe, dann hat er danach nochmal nachgesaugt, weil es ihm nicht sauber genug war. Ja, ich bin vielleicht schneller zufrieden auch mit einer Grundreinigung. So. Und das war immer ganz lustig. Und mittlerweile, würde ich sagen, hat sich das aber angeglichen. Und früher hatte ich auch einfach immer keinen Bock. Und da ich das heute ja anders sehe, wisst ihr, was mein Leben hardcore erleichtert hat?
Nee.
Ein kabelloser Staubsauger. wie ich das hasse, dieses Kabel hinter mir herzuziehen. Deswegen habe ich ja auch schon immer lieber gewischt.
Also meinst du jetzt Staubsauger-Roboter oder was meinst du jetzt?
Nee, ich habe einfach einen kabellosen Staubsauger.
Ach so. Ja, das also, wollte Scarlett auch, das haben wir dann gekauft. Ich habe den noch nie benutzt.
Das ist mega. Und ich habe, wie ich das hasse, immer, da musst du es einstöpseln, da musst du es wieder rausziehen, musst du mit dem Ding irgendwo hinlaufen, dann musst du es wieder woanders einstöpseln.
Ich hatte ja gar keinen Staubsauger bis...
Moment, wie hast denn du Staub gesaugt?
Geswiffert habe ich.
Auf dem Boden?
Ja.
Ich stelle mir dich gerade vor mit diesem Stab, wo dir dieses Swiffer-Ding vorne dran ist und dann fusselst du
also nicht der kleine Swiffer, sondern so ein Swiffer-Wischer.
Achso, du hast mit nur glatte Böden?
Ja.
Ah ja.
Ja. Ja, aber da war hier in der Redaktion schon, waren schon alle ganz
ja, ich bin mal aus einer WG rausgeflogen, weil ich behauptet habe beim Vorstellungsgespräch, ich hätte einen Staubsauger und beim Einzug habe ich dann keinen mitgebracht.
Da bist du rausgeflogen?
Und dann, naja, auch noch wegen ein paar anderer Gründe, aber das war ein Hauptgrund, dass sie so enttäuscht waren, dass ich keinen Staubsauger mitgebracht habe.
Also mir ist es beim Lesen von deinem Buch, Vreni, auch so gegangen, ich dachte, also wie du auch schon gerade gesagt hast, Julia, so Sachen, die man halt noch alle beachten muss, zum Beispiel, also zum einen fand ich das Kapitel zum Thema Küche, fand ich sehr interessant, natürlich aufgrund dieser Metaebene, wo du ja auch von deiner Essstörung und so weiter erzählt hast und dann auch gleichzeitig, wie es dann wieder konkret wurde, was man im Kühlschrank eigentlich machen muss.
Spannend, oder?
Und wie man den von oben nach unten einräumt und...
Musst du ja aber nicht. Aber es ist halt für deine Lebensmittel optimal. Ja. Hier ist es auch wieder. Es ist ja kein Muss. Es sind ja alles nur Empfehlungen, dass du die verschiedenen Klimazonen im Kühlschrank hast. Ich halte mich da auch nicht immer dran, weil ich dann manchmal die Tür aufmache und einfach irgendwas reinstelle. Aber da ich ja weiß, wie ich es am besten einräume, wenn ich vom Einkaufen komme, dann versuche ich das schon so zu ordnen. Der Kühlschrank ist zum Glück... Bei mir, der ist nie so übervoll, dass ich irgendwas jetzt nicht richtig einräumen könnte. Aber ich fand es einfach auch spannend zu wissen, wie man Lebensmittel noch optimaler aufbewahrt, dass sie länger halten.
Das fand ich tatsächlich auch spannend, weil ich das gar nicht, also ich natürlich wusste ich so irgendwie, es gibt da Unterschiede, aber... Also,
da habe ich übrigens, ist ganz, ganz süß, ich habe... mal, das soll man ja eigentlich als Autor nie machen, aber ich habe natürlich geguckt, ob ich schon Amazon-Bewertungen habe. Und hatte ich auch. Und eine Frau...
Das finde ich jetzt aber sehr schön, dass du das erzählst.
Eine Frau hat... Warum denn?
Weil viele immer so tun, als ob sie sich solche Sachen gar nicht angucken würden.
Doch, natürlich gucke ich mir das an. Aber ich habe auch ein bisschen Angst immer, muss ich ehrlich zugeben. Aber bisher läuft das ganz gut. Und eine Frau hat mir einen Sternabzug gegeben. Und da muss ich auch jetzt dazu sagen, dass das überhaupt nicht meine Absicht war. Und sie hat mich auf was ganz Wichtiges hingewiesen im Küchenkapitel. Sie hat mir den Stern abgezogen, weil ich im Küchenkapitel schreibe, dass man abgelaufene Lebensmittel wegwerfen soll. Mhm. Und so habe ich das gar nicht gemeint. Natürlich kann man abgelaufene Lebensmittel erstmal testen. Und das hat sie mir sehr übel genommen, was ich auch verstehen kann, lustigerweise.
Einen Sternabzug gab es dafür.
Ja, dafür gab es einen Sternabzug. Ja, aber ich konnte es verstehen und werde vielleicht fürs nächste Buch, das ich hoffentlich auch irgendwann schreiben darf, werde ich mir zu Herzen nehmen, dass ich mich noch mehr hinterfragen muss, was für mich klar ist. Für mich ist klar, ich werfe kein abgelaufenes Lebensmittel weg. Ich esse auch einen Joghurt, der eine Woche abgelaufen ist, wenn der noch gut schmeckt. Aber da hätte ich genauer sein müssen. Und ja, dafür gab es den Sternabzug. Aber ich habe viel gelernt dadurch. Mhm. Ja.
Wie richtet ihr denn euren Kühlschrank ein?
Ich habe gestern... meinte ich dann noch zu meinem Bruder, ja du, ich lese gerade das Buch nochmal von Vreni Frost und hier ist voll interessant mit dem Küchenkapitel, da steht auch nochmal, wie man einen Kühlschrank einräumt und so. Da dachte er, Julia, ich habe ja schon so oft versucht, eine Ordnung bei uns in den Kühlschrank reinzubringen. Du hältst dich ja nicht daran, es hat sowieso keinen Sinn mit dir. Also das ist immer so ein Ping-Pong, jeder wirft dem anderen vor, sich nicht an die Regeln zu halten und unordentlicher zu sein als der andere.
Das mit dieses Mitbewohner-Thema, ne? Ich habe da jetzt gerade, als ihr gesprochen habt oder als wir gesprochen haben, man muss halt schon sehr tolerant in all diesen Dingen sein, wenn man mit jemandem zusammenwohnt. Oder egal, auch wenn der andere ordentlich ist, oder aber es ist ja immer irgendwas passiert in der Wohnung, was nicht passieren würde, wenn man alleine wohnen würde. Und das fiel mir ja am Anfang auch so schwer, weil ich so gerne alleine gewohnt habe und jemand bin, der eigentlich alles so für sich. Und das war dann wie so eine Invasion in meine... Also da, die Sachen stehen dann ja auch so sinnbildlich für was, ne? Also sobald dann da diese Tasse steht, die ich da nicht hingestellt habe, dann am Anfang war das für mich wie so ein Angriff auf meinen Lebensentwurf. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber und damit, deswegen hat es mich so gestresst, dieses Zusammenwohnen, weil das alles so, jedes Ding war irgendwie so wie eine Symbolik und war wie so ein Angriff auf meine mühsam aufrechterhaltene Ordnung oder halt auch Nicht-Ordnung. Und da habe ich ja so ganz lange gebraucht, um damit jetzt toleranter und so umzugehen.
Bist du jemand, der Strukturen braucht? So hört es sich nämlich gerade an.
Eigentlich nicht Strukturen, aber es soll schon alles, also selbst meine Unordnung hat halt, ich weiß dann, dass unter dem Haufen
was liegt. Ja, das weiß ich auch.
Liegt, ne?
Ja, ja. Ja, aber und er darf dann quasi nicht seinen eigenen Haufen irgendwo hinlegen.
Nee. Mhm. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass seine Süßigkeiten bei meinen Süßigkeiten sich so vermischen und so. Wir haben ganz viele Sachen eigentlich.
Also bei getrennt. Konten würde ich das verstehen.
Bei Süßigkeiten.
Bei Süßigkeiten, die teile ich schon auch.
Was machst du eigentlich, wenn...
Ach, ich teile die auch, aber ja.
Wenn er was isst, was du dir gekauft hast.
Das passiert eigentlich nicht.
Okay.
Echt? Ja, das passiert bei uns ständig und dann sagt er immer, ich kauf's dir nach. Also ich glaube, in den letzten 10 Jahren habe ich 5 Einkaufskörbe, Einkaufswägen voll angesammelt an Dingen, die er mir seit 10 Jahren, glaube ich, nachkaufen will, weil er es aufgegessen hat. Aber das kenne ich ja mittlerweile und deswegen sorge ich vor, weil ich genau weiß, was er mir wahrscheinlich wegessen wird. Und dann sorge ich entsprechend für Ersatz.
Aber das finde ich schon auch richtig nervig, wenn jemand was aufisst, worauf man sich so gefreut hatte, was man noch im Kühlschrank hat und dann ist es halt abends weg. Naja, das sind die Mitbewohnerprobleme. Aber es ist auch lustig, es ist eigentlich egal, mit wem man zusammen wohnt, die gleichen Themen kommen immer auf. Es ist egal, ob der Freund ist, ob es irgendwelche fremden Mitbewohner sind.
Ach, total.
Es ist dann nur sozusagen im Umgang, wie man diese Themen anspricht und wie man darüber redet, glaube ich, das ist dann der Unterschied. Aber die Probleme an sich sind immer die gleichen.
Aber da muss man eben auch sehen, dass wenn man mit jemand zusammen wohnt, dass man ja auch ganz viel anderes zurückbekommt. Man hat ja nicht nur den Ärger des Zusammenwohnens, der einen natürlich dann irgendwann tierisch ankotzt, aber es ist halt dann im Grunde halt auch nur Putzen und Nahrung, was wir ja alle zum Glück im Überfluss haben. Und ich meine, du wohnst mit deinem Bruder zusammen, du wohnst mit deinem Ehemann zusammen, ich wohne mit meinem Freund zusammen. Und das sind ja alles Menschen, die wir gerne um uns haben. Also da kann man sich ja auch einfach mal ein bisschen chillen und glücklich schätzen, dass man noch anderes hat, außer über das Putzen zu streiten.
Ja, ich habe beim ersten Mal, war ich so wütend, als ich habe einmal unser Polster vom Sofa hoch und dann waren da bestimmt so 50 leere Kinderschokoladeverpackungen drunter. Wirklich, wie wenn so ein Kind das heimlich
okay, das ist aber schon wieder süß.
Und dann war es mir, und das hatte halt Scarlett vorher auch entdeckt und weggetan. Und dann habe ich gesagt, das ist mir so peinlich vor Scarlett, dass du da einfach diese Verpackungen unter das Sofa stopfst und sie nicht wegwirfst und offenbar seit Monaten es auch
das
einfach
ist ja
macht.
Witzig, warum macht er das?
Und dann habe ich sie ihm in sein Bett, unter seine Bettdecke aber dann hat es auch gar nichts gebracht und es passiert jetzt auch immer wieder und ich hab mit Scarlett drüber gesprochen, mich entschuldigt und sie sagt, das ist in Ordnung für sie und seitdem, ignoriere ich es einfach.
Das ist ja witzig, aber er stopft es weiter jetzt da rein.
Ich habe schon lange nicht mehr nachgeschaut, vielleicht auch, ich möchte es jetzt auch nicht mehr. Das ist jetzt halt so mein Umgang damit, dass ich denke, ich habe mich so drüber aufgeregt, jetzt befasse ich mich damit.
So hat halt jeder seine Beziehungsgeheimnisse.
Aber echt, jetzt kommt hier nochmal eine neue Story raus, die kannte ich auch noch gar nicht.
Stopfe Schokopapierchen unter das Sofa. Ja. Du, wenn es weiter nichts ist, ist doch alles perfekt.
Ich habe das auch fotografiert, das können wir in die Story zum Podcast.
Finde ich gut.
Guckt mal bei uns auf Instagram, da seht ihr das Bild, das Beweisfoto.
Wundervoll, da freue ich mich schon sehr
drauf. Ich freue mich auch drauf.
Ja. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass du erst ab dem 30. Lebensjahr ein dauerhaftes Gefühl der Zufriedenheit für dich entdeckt hast oder bewahren konntest auch.
Das stimmt.
Inwiefern hat das jetzt mit dem Aufräumen zu tun? Also du hast vorhin schon mal angesprochen, dass du bei dir selbst aufgeräumt hast. Wie würdest du das beschreiben, erklären?
Ja, das ist eine gute Frage. Dieses Gefühl der Zufriedenheit hat sich irgendwann eingestellt, ohne dass ich wusste, was es war. Also ich habe irgendwann, so nach meinem 30. Geburtstag, gemerkt, mir geht's richtig gut. Und das jetzt auch schon eine ganze Weile. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, ich bin zufrieden. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dieses tiefe Gefühl von Zufriedenheit nie hatte. Nie, weil ich immer getrieben war von irgendwas. Und dann auf einmal, und ich glaube, das war einfach da ich schon, das fing ja bei mir mit Mitte 20 an, dass es mir sehr schlecht ging und dass ich meine Zelte in Süddeutschland abgebrochen habe und zu meinen Eltern nach Berlin wiedergezogen bin und auch eine Therapie gemacht habe und da das erste Mal ganz viel über mich gelernt habe und ganz viel über mich herausgefunden habe. Und so eine Therapie ist ja auch eine Reinigung von falschen Annahmen, die man hat, von früherem Schmerz, den man erst später verarbeitet. Und das war tatsächlich, das ist eine lange Arbeit und auch eine schmerzhafte und sehr ermüdende Arbeit. Ich habe nach meinen Therapiestunden regelmäßig geschlafen, weil mich das so angestrengt hat. Und ich glaube, dieses Gefühl der Zufriedenheit bleibt, weil ich mein Leben dahingehend verändert habe, dass ich Dinge tue, die mir gut tun und nicht Dinge, wo ich glaube, dass es andere wollen, dass ich sie so tue und oder dass irgendwas von mir erwartet wird, sondern ich versuche einfach selbst mir zu genügen. Das ist ja auch ein Satz ganz vorne im Buch, wenn ich mir genüge, genüge ich. Und das ist schwer genug, sich selbst zu genügen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also man denkt ja immer, dass irgendwas an einem verbesserungswürdig ist oder man müsste noch dies und das. Und davon versuche ich mich einfach frei zu machen.
Ich finde total schön, dass du das dafür über den Begriff von Zufriedenheit benutzt, weil so vieles, also so viele Leute schreiben dann immer, oder was man dann, wenn sie über Instagram sind, schreiben immer von Glück und glücklich sein und so, was natürlich auch wichtig ist, aber da ist, also das sehe ich immer so, es gibt Glücksmomente und es gibt sehr glückliche Momente und man erlebt hoffentlich viele glückliche Momente und man kann ja nicht, man ist ja nicht in einem Dauerzustand von Glück.
Genau.
Und ich finde, da passt eben viel mehr dieser Begriff von Zufriedenheit,
ja,
weil der auch nicht so eine überhöhte Erwartung ans Leben irgendwie formuliert und dann denkt man sich nur, oh, ich bin nicht die ganze Zeit glücklich, aber so, ich finde, man kann sich gut damit identifizieren zu sagen, bin ich zufrieden, und es ist sowas, was machbar ist und was erreichbar ist, anders als immer dieses Glück, was so sehr abstrakt,
ja,
ist und wo man so gar nicht weiß, wie soll ich denn immer glücklich sein, aber deswegen...
Das wäre ja auch furchtbar,
genau,
anstrengend.
Und man muss es ja auch, ne, man weiß es ja, man ist ja glücklich, weil es aus, weil man es zu schätzen weiß, weil es halt was Besonderes ist. So.
Ja, finde ich auch.
Finde ich das so ganz, das ist so nahbar, dieses...
ja, diese, das ist ganz süß, wenn ich meine Oma anrufe und die fragt, wie, Oma, wie geht's? Dann sagt sie immer, ich bin zufrieden.
Mhm.
Und dann war ich früher immer so, hä? Sag doch einfach, mir geht's gut oder so. Und mittlerweile finde ich das so cool, dass sie immer sagt, ich bin zufrieden. Weil das so alles ausdrückt, so ist alles, ja, okay, so wie es ist.
Ja.
Und ich liebe diese Glücksmomente und ich bin, ja, total gerne so ein Mensch, der euphorisch wird. Und da bin ich, glaube ich, auch ganz gut drin, in meinem Glück andere auch mitzunehmen und anzustecken. Aber diese Zufriedenheit fand ich eben geil, weil ich eben ein Leben der Extreme so eigentlich gelebt habe vorher, weil ich mich immer extrem irgendwo angepasst habe. Ob ich jetzt extrem gehungert habe oder ob ich versucht habe, extrem meinen Klamottenstil aufzufallen oder sonst irgendwas. Und da dazwischen habe ich ganz vergessen, rauszufinden, wer ich eigentlich bin. Und das habe ich, glaube ich, dann so mit 30 irgendwann kapiert. Und jetzt, 7, fast 8 Jahre später, ist es immer noch so. Und natürlich gibt es Täler. Und Momente, die sehr schwierig sind. Aber ich lerne halt auch immer besser, damit umzugehen. Und wie man schneller wieder aufsteht.
Ja, das wäre jetzt auch eigentlich meine Frage. Du meintest vorhin, dass deine Wohnung auch so ein Spiegelbild deiner Seele darstellt. Hast du denn jetzt parallel zum Aufräumen in der Wohnung für dich Mechanismen gefunden, wenn du merkst, okay, also in meinem Kopf oder in meinem Inneren ist gerade irgendwie alles chaotisch. Wie kann ich das jetzt wieder in Ordnung bringen?
Ja. Was ich an mir persönlich feststelle, ist, je mehr ich am Handy rumhänge und rumdaddel und sinnlos irgendwelche Apps aktualisiere oder schaue, ob hier noch eine E-Mail da ist oder hier noch was, und damit Stunden verbringe, dann merke ich schon wieder so, okay, und jetzt abschalten. Also eigentlich habe ich mir letzten Sommer vorgenommen, das Handy jeden Tag 2 Stunden wegzulegen. Das schaffe ich mehr schlecht als recht. Aber ich erinnere mich zumindest immer regelmäßig daran, es dann doch wieder mal für eine Zeit wegzulegen. Was mir hilft, ist Bewegung. Und zwar, ich bin ja ein bisschen Sportmuffel. Also ich bin ja nicht so jemand, der ein Runner's High kriegt oder irgendwas. Aber ich gehe sehr gerne. Also ich gehe gern spazieren und dann einfach auch mal rausgehen. Im Sommer laufe ich zum Beispiel von Friedrichshain ganz oft zum Alex. Das dauert so eine knappe Stunde. Und ich bin aber draußen und höre Musik oder telefoniere oder mache sonst irgendwas. Bewegung hilft mir total. Mir hilft es auch, natürlich die Wohnung aufzuräumen. Aber darauf wollten wir ja gerade nicht hinaus. Mir hilft es, was zu finden, wo ich meine Finger beschäftigen kann. Also manchmal schreibe ich. Ich wollte mir lustigerweise, dass du es ansprichst, wollte mir eigentlich diese Woche so ein Journaling, so ein... Wie nennt man das? Ich habe sowas noch nie gemacht. So ein Journal kaufen, wo ich dann zum Beispiel reinmale oder meine Woche plane. Irgendwie schöne Freundin von mir hat ein Buch dazu gemacht und macht es auch seit Jahren für sich, um runterzukommen. Für mich ist das Wichtigste weg aus den sozialen Medien. Also da weg vom Digitalen. Das ist für mich das Wichtigste, um abzuschalten.
Also ist das für dich schon Instagram, die ganze digitale Welt, was dich auch dann sehr stresst so im Alltag?
Nee, Instagram stresst mich eigentlich gar nicht mehr, aber ich hänge zum Beispiel mittlerweile auch regelmäßig auf LinkedIn ab. Das ist so irgendwie das neue Facebook. Ja, siehst du, du nickst auch hier. Und bei mir ist es LinkedIn, Facebook, Instagram, E-Mails, weil bei mir passiert eigentlich da immer was. Mhm. Also ich kann zweiminütlich aktualisieren und irgendwas ist ja passiert. Und das ist einfach so ein bescheuerter Strudel, den man dann einfach auch mal ausschalten muss, weil du verpasst ja einfach auch gar nichts.
Das kenne ich aber auch, dieses, dass man so alle Apps in so einer Reihenfolge immer durchguckt, ob irgendwas Neues ist. Facebook ist schon irgendwie nicht mehr so interessant, es passiert jetzt nicht mehr so viel, aber LinkedIn ist wirklich so ein krasser Ersatz, finde ich jetzt. Also,
ja, finde ich auch. Das merke ich jetzt auch immer mehr. Und es ist ja auch schön, sich da zu connecten, aber je mehr ich mich aus dieser Influencer-Welt zurückziehe, desto gelassener werde ich zum Glück auch damit. Also ich poste ja manchmal auch ein, zwei Wochen kein Foto, mache dann, wenn ich Bock habe, Stories über den Tag, aber auch da ist es mittlerweile wirklich, ich habe ja auch keinen Druck mehr. Also es erwartet ja auch keiner mehr, dass ich irgendwas performe oder abliefere oder sonst irgendwas mache. Und das ist echt eine krasse Erleichterung. Das muss ich schon zugeben.
Du hast ja auch geschrieben, dass du auch keinen anderen Influencern eigentlich mehr folgst. Oder das vielleicht jetzt zu allgemein gesprochen, aber auch vielen Accounts, die dich einfach nicht so wirklich interessiert haben oder
die, das ist aber schon lange so.
Die einen vielleicht auch so ein bisschen, da muss man ja auch immer mal wieder aufräumen und mal die Follower, nicht die Follower, die Accounts, denen man halt folgt, die Abonnements durchschauen, um mal zu gucken, meistens weiß man ja gar nicht mehr, wer ist das denn eigentlich.
Das haben uns auch einige von euch Zuhörerinnen tatsächlich nach der Nena Schink-Folge geschrieben. Und auch Nena hat mir, glaube ich, Screenshots geschickt von Leuten, die ihr geschrieben haben, dass sie jetzt mal dadurch inspiriert waren, eben aufzuräumen und mal alles anzugucken, wem man da eigentlich folgt.
Ja, ich folge, glaube ich, sowieso nur 300 Leuten. Mhm. Also ich glaube, ich folge gar nicht sehr viel mehr Leuten. Und ich habe schon vor 1,5, 2 Jahren die ganzen Mode-Influencer rausgeschmissen, weil die mich einfach negativ getriggert haben. Und ich auch so gelangweilt war von den immer gleichen Posen und den immer gleichen Filtern und null Inhalt. Natürlich sind es schöne Klamotten und ich liebe Mode. Aber da gibt es so ein paar mittlerweile kleinere Influencer, denen folge ich total gerne. In München gibt es eine, Fräulein Herr heißt die, und die finde ich großartig.
Ah ja, die kenne ich auch.
Die finde ich toll, die macht schöne Bilder und der folge ich total gern. Die inspiriert mich auch. Also da, wir haben einen ähnlichen Stil und ich finde es irgendwie, ich finde sie total geil. Und sonst folge ich vielen Memes, weil es einfach Spaß macht und lustig ist, und vielen Nachrichtenseiten. Dann noch so ein bisschen Mode und Interior. Aber ich glaube, ich folge keiner einzigen Klamottenmarke, wenn ich jetzt mal so kurz im Kopf überschlage. Ich glaube nicht. Ich folge nicht Chanel oder Balenciaga oder sonst irgendwem. Nee. Ich folge den KDW. Da kriege ich dann immer so ein bisschen Inspiration.
Ich folge eigentlich nur Perfect Moment, der She-Wear-Brand.
Ah, siehst du?
Ja, Julia ist ja unsere She-Fluencerin.
Ja. Nee, aber dieses Aufräumen finde ich total sinnvoll.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es halt interessant, dass es so viele Bereiche sind. Also es ist sozusagen nicht damit getan, dass man seine Besteckschublade in Ordnung hat, sondern es gibt einfach so viele Bereiche im Leben, wo man immer mal wieder gucken muss, wie ist eigentlich da gerade der Status quo und siehst du, das ist ja schon negative Sprache, aber ich finde eigentlich schon, ich würde mal sagen sollte, also ich finde schon wichtig, dass man das hin und wieder mal macht.
Wenn du dir aber klar machst, warum du das machst, dann ist es ja gar kein Müssen mehr. Also wenn du sagst, ich will das machen, weil es mir dadurch so und so besser geht, dann bist du halt aus diesem Müssen wieder raus.
Ja,
deswegen
stimmt.
Wieder die positive Kommunikation, über die ich eigentlich das Buch schreiben wollte, aber das wäre dann sehr viel dünner geworden. Das ist eben auch so ein Ding. Wir haben im Kopf immer so verankert, ich muss hier, ich muss dort. Nein, du musst überhaupt nichts. Aber wenn du sagst, ich will heute Wäsche waschen, weil ich morgen sonst keinen sauberen Schlippi habe, dann ist es halt eine ganz andere Herangehensweise. Oder wenn du sagst, ich muss abnehmen, so ein Quatsch, wer sagt dir denn, dass du abnehmen musst? Aber wenn du sagst, ich will abnehmen, weil ich merke, ich komme die Treppe nicht mehr hoch, ohne irgendwie zu schnaufen, dann ist es halt auch ein gesundheitlicher Aspekt. Und dann fällt es dir viel leichter, solche Sachen zu machen.
Aber du hast total recht. Also gerade beim Thema Putzen und Aufräumen ist es, glaube ich, dieses Müssen, was ich immer so im Kopf habe, schon eigentlich seit der Kindheit, weil ich halt immer ein unordentliches Kind auch schon war. Und
ich auch.
Immer so ein Theater war und immer
Ich musste alle zwei Wochen aufräumen, sonst habe ich kein Taschengeld bekommen. Hallo ja. Mama.
Dass das deswegen für mich so mit so negativen Gefühlen einfach besetzt ist. Also ich denke, ich bin da irgendwie schlecht drin oder ich kann das nicht oder ich bin eigentlich nicht so. Und deswegen war jetzt meine Erkenntnis des Jahres bislang 2020, dass ich einfach so mir gesagt habe, okay, ich bin halt unordentlich, ich kann aber auch mit der Unordnung von anderen Menschen gut umgehen und gut leben. Ich habe da irgendwie eine gute Toleranzgrenze, mir ist es jetzt egal, ich werde einfach nie die perfekte Hausfrau in Anführungszeichen sein. Das ist einfach nichts, was mir so viel zurückgibt. Also ja. in bestimmten Bereichen, finde ich, ist schon eine gewisse Grundordnung wichtig. Auch so Dinge, die irgendwie andere Leute betreffen oder auch so Sachen wie bei Papieren, ne? Also so irgendwelche Gehaltsabrechnungen oder Steuerordner oder sowas, da finde ich das einfach, da stresst es mich mehr, diese Zettel dann am Ende nicht mehr zu finden oder nicht beisammen zu haben, als vorher das
einzusortieren. Weißt du, was mir da geholfen hat? Was ich total geil finde, ein Hängeregister.
Ein Hängeregister?
Ein Hängeregister. Kennst du das? Das ist so eine Box, so eine große quadratische Box und da sind so Hängemappen drin.
Ach so. So,
und die sind bei mir alle beschriftet nach Steuer, Versicherung, irgendwas. Mhm. Weißt du, was mich nämlich immer tierisch genervt hat? Ordner aufmachen, richtige Seite aufschlagen, lochen ja. Und dann einordnen. Nein, Hängeregister. Ich suche mir einfach das richtige Fach und dann kommt es einfach da rein.
Okay, das werde ich mir mal angucken. Das ist ein sehr guter Tipp.
Mhm. Machen wir eigentlich wieder einen Flohmarkt jetzt im Frühling, Julia?
Ich würde schon gern einen machen.
Ja, gut.
Ja.
Ich komme mit. Übrigens bin auch ich, so wie du, wenn du zu mir nach Hause kommst, das wird nie 100% ordentlich sein bei mir. Hm. Da wird immer irgendwas in der Ecke rumliegen.
So. Aber ich finde es auch schön, ich finde mich stresst, wenn man manchmal zu Leuten kommt und bei denen ist es so, als ob da gar niemand wohnt, dann hat es immer sowas, finde ich immer ein bisschen gruselig. Mhm. Dann denke ich mir immer so, irgendwas ist hier komisch.
Entweder gruselig oder langweilig.
Ja. Ja, und das Schlimmste finde ich aber auch wirklich Leute, die sagen, oh, ich habe ja nicht extra aufgeräumt. Ja. Oder es ist ein wenig chaotisch. Und dann liegt so ein Kuscheltier von den Kindern irgendwo auf dem Boden oder so. Also das, da denke ich mir immer, du hast noch nie eine richtige Unordnung gesehen. Ja, komm mal zu mir nach Hause. Nein, Quatsch, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Aber ja.
Ja.
Gut. Also ich muss sagen, in diesem Gespräch konnte ich meine Gedanken zum Thema Aufräumen ein wenig ordnen. Und das ist ja auch schon mal gut.
Ja, das wird sich dann widerspiegeln auch, haben wir jetzt ja gelernt von Vreni. Ja. Ja, und wir werden euch Bescheid geben, wenn wir einen Flohmarkt machen.
Ja, da werden wir nochmal uns melden. Ansonsten vielen Dank, Vreni, dass du hier bei uns warst und mit uns ein wenig über das Thema Aufräumen und Ordnung schaffen im Leben generell philosophiert hast.
Sehr, sehr gerne.
Das Buch von Vreni, sagen wir noch mal kurz, wie es heißt, nämlich Glanz und Gloria, der Universalreiniger für ein besseres Leben. Verlinken wir euch auch in den Shownotes, dass ihr es da findet und euch bei Interesse bestellen könnt.
Und zieht mir bitte keinen Stern ab wegen dem Kühlschrank.
Ja, also nur 5-Sterne-Bewertungen, das wäre noch gut. 5-Sterne-Bewertungen natürlich auch nur für diesen Podcast. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns abonniert auf iTunes, Spotify, Deezer oder Podimo oder wo auch immer ihr uns sonst noch findet, in welcher App.
Und bitte mistet uns nicht aus bei Instagram.
Ja, das wäre schön.
Ja. Gut, in diesem Sinne freuen wir uns auf euer Feedback und auf die nächste Folge.
Bis dann.
Tschüss.